wie der kleine Gegenwart der Bundeslade, Herr. Wir sagen, Herr, sprich, dein Diener hört. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir möchten immer gern, dass Gott zu uns spricht. Der kleine Samuel hat gesagt, sprich, dein Diener hört. Herr, wir wollen, bevor wir dein Wort empfangen wollen, wollen wir jetzt schon Entscheidungen treffen. Ganz egal, ob wir verstehen, ob wir nicht verstehen, wir wollen deine Diener sein. Ganz egal, ob wir uns ärgern über dein Wort oder nicht, Herr, wir wollen deine Diener sein, weil wir haben erkannt, du bist unser Vater. Wir verstehen zwar nicht immer alles, was du sagst, dein Wort ist sehr, sehr, sehr kompliziert manchmal, Herr, aber wir vertrauen, dass du, unser Vater, immer nur das Beste für uns willst. Und zusammen sagen wir, Amen, preis dem Herrn. Wir wollen heute eins der schwierigsten Themen besprechen. Als ICB einmal im Jahr haben wir uns diese schwierige Frage gestellt. Wir wollen uns beschäftigen mit der Frage, die eigentlich unbeantwortbar ist. Keiner kann diese Frage beantworten. Kein Wissenschaftler, kein Historiker, kein Psychologe, kein Religionswissenschaftler. Die Frage ist, woher kommt Antisemitismus? Woher kommt der Hass? Was ist das eigentlich? Und ich habe jetzt nun schon 3 Tage verbracht mit Dr. Heistwar. Es ist immer ein Vorrecht, mit diesem Mann zusammen zu sein, der so viel Furchtbares erlebt hat in seiner Kindheit. Er wird seine Geschichte ja selber erzählen. Der beide seine Söhne, erwachsene Söhne, verloren hat in Moldawien, weil sie totgeschlagen worden sind auf der Straße durch Antisemitismus. Und trotzdem noch so ein Humor, so eine Freude, ein Witz nach dem anderen. Und trotzdem erzählt er gleich die schlimmsten Dinge, die Juden und seine Freunde erlebt haben. Das sind irrationale, ein irrationaler Hass. Und die Frage bleibt. Und ich werde heute ganz durchstehen und sagen, ich habe auch nicht die Antwort. Ich werde nicht versuchen, eine Antwort zu geben, die kein Wissenschaftler geben kann. Ich bin nur kleiner Straßenevangelist. Ich kann nur Gottes Wort predigen. Und wir werden auf jeden Fall heute Gottes Wort predigen. Amen. Und wenn das Wort spricht, dann spricht der Heilige Geist. Und mein Gebet ist, dass der Heilige Geist heute zu uns spricht. Wir werden heute eins der skurrilsten der Bibel streifen. Wir werden es nicht ganz erarbeiten können. Es ist das Buch Esther. Das Buch Esther ist deswegen so außergewöhnlich und so merkwürdig, weil nicht einmal der Name Gottes oder noch nicht mal Gott darin vorkommt. Es ist ein merkwürdiges Buch. Wir werden anhand des Judenhasses, den wir in diesem Buch kennenlernen, folgende Fragen durch Gottes Wort beleuchten. Einmal, was ist eigentlich Gottes Gericht über die Juden? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für uns? Dann werden wir es am zweiten Punkt den Segen und des besprechen. Was ist das eigentlich? Und durch schwache Menschen der Juden oder vor der Vernichtung der Juden werden wir besprechen. Nun ganz kurz, wie gesagt, ich werde heute keine Antwort liefern. Das überlasse ich anderen, aber ich meine auch, dass andere es nicht beantworten können. Es wurden Tausende von Büchern geschrieben über Antisemitismus. Was ist es eigentlich? Ist es der Hass gegen ein Volk? Ist es der Hass gegen eine Rasse? Ist es der Hass gegen eine Religion? Ist es der Hass gegen eine Nation? Die Frage nach dem Antisemitismus bleibt irrational, bleibt unbeantwortbar. Wir können nur beschreiben, was wir im Moment sehen, auch in Deutschland. Wir haben verschiedenste Kleider, verschiedenste Formen von Judenhass, auch in Deutschland. Wir haben gerade jetzt im März 2026 den Beschluss der Partei Die Linke gehabt über real existierenden Zionismus. Ja, wir waren den ersten Nachmittag, wir hatten gerade Dr. Heistwar abgeholt vom Bahnhof, wir saßen im Schiras und dann hat Mortisar uns schon vorbereitet und dann kam ein Polizeiwagen mit Blaulicht, tatütata, und dann kamen ganz viele Islamisten und haben Free, Free Palestine gerufen und ich habe schon gezittert, wo ist mein Security, ne? Weil wir haben jetzt jeden Tag Security, der war an dem Tag nicht dabei. Aber Dr. Heisper sagte mal zu mir, Mario, du brauchst kein Security. Ich war Soldat in der sowjetischen Armee. Ich habe den schwarzen Judo-Gürtel. Ne? Ich beschütze dich. Ne? Das ist Dr. Heisper. Humor ohne Ende. Und dann kam wieder ein Polizeiwagen. Nach diesen 12 Palästinenser kamen dann ungefähr 5 Perser. Und die haben dann Israel-Flaggen geschwenkt und dann für Israel demonstriert. Wir leben in einer verrückten Zeit, wo das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Israel eigentlich das einzige Land, wo Juden natürlich bedroht sind, jeden Tag. Ich habe immer noch von meiner Israel-Reise habe ich eine Raketenwarn-App, die klingelt die ganze Zeit. Dauernd werden die Israelis bedroht, aber es gibt kein Land, wo sie wirklich sicher sind. In Berlin, wenn du mit einer Kippa gehst, Du wirst deines Lebens nicht sicher sein. Dann haben wir den Post-Holocaust-Antisemitismus, der war von 1945 bis heute. Der Vorwurf, dass die Shoah eine Erfindung sei der Juden. Es wären ja sowieso nur ein paar wenige Juden umgekommen. Und ich kann mich noch an Gespräche erinnern mit Skinheads nach der Wende 1992, die gesagt haben, es gab keine Shoah. Hitler wusste nichts von den KZs. All diese Dinge werden heute noch geglaubt. Alles eine Lüge der Juden, um die Wiedergutmachungszahlungen zu erpressen und Deutschland zu erpressen zu einer verfehlten Staatsräsonpolitik, um einen faschistischen Apartheidsstaat Israel zu unterstützen. Wenn wir nächstes Jahr zusammen nach Israel fliegen, nächstes Jahr in Jerusalem, Schwester Schala mit ganz vielen Persern, dann werdet ihr sehen, wie Araber und Juden Tür an Tür wohnen. Dann werden wir das Hadassah-Krankenhaus besuchen. Dort werden alle Menschen, sogar syrische Soldaten, geheim, die dürfen das aber nicht erzählen, werden von muslimischen, arabischen Ärzten und jüdischen Ärzten Seite an Seite operiert, ihr Leben gerettet. Das ist die Realität von Israel. Wir haben den neuzeitlichen Antisemitismus 1937 bis 1945, die Juden sind schuld an jeder Finanzkrise. Das Finanzjudentum, vor allen Dingen die Familie Rothschild, ist in Kontrolle von allen Finanzmärkten und der Finanzkrisen. Die Juden sind schuld, die sogenannte Sündenbock-Theorie eines Psychologen. Dann haben wir den Antijudaismus, das ist ein christliches Phänomen. Der beginnt seit der Gründung der ersten Gemeinde, seit 30 nach Christus bis 1945. Das ist ein sehr trauriges Kapitel, aber es ist auch unsere Geschichte, dass der Judenhass nicht mit Adolf Hitler begann, sondern begann mit uns, mit den Christen. Wir lesen Schriften von Origenes. Der berühmteste in der Neuzeit ist natürlich Martin Luther, der geschrieben hat in seinen Büchern, die Synagogen sollen überall brennen in Deutschland. Das werden wir heute nicht vertiefen. Aber die antike Judenfeindlichkeit, damit werden wir uns heute beschäftigen, die ist seit der Zerstörung des ersten Tempels 586 bis ungefähr zu den Makkabäeraufständen 167 vor Christus. Und das war die Feindschaft der Nachbarländer, natürlich Babylon, Assyrien gegen die Juden. Und das wird heute unser Thema sein im Buch Esther. Und natürlich ist der Judenhass noch viel älter. Wir denken an die Sklaverei in Ägypten. Nun, das ist schon ein Phänomen, dass ein Volk über Tausende von Jahren und fast durchgehend so gehasst wird. Mit einem existenziellen Hass, die Juden müssen sterben, dann sind die Probleme unseres Planeten gelöst. Das ist irrational. Das kann kein Psychologe erklären, das kann kein Historiker erklären. Das ist etwas, was unseren Verstand übersteigt. Und trotz tausender von Büchern über den Antisemitismus bleibt diese Frage unbeantwortet. Vielleicht auch nach dieser Predigt unbeantwortet, es bleibt ein Mysterium. Aber wenn wir vielleicht jetzt uns wenden zum Wort Gottes. Vielleicht gibt Gott uns und mir durch den Heiligen Geist einen Hinweis. Wir werden uns, wie gesagt, beschäftigen mit einem der geheimnisvollsten Bücher der Bibel. Es ist das Buch Esther. Das Buch Esther ist merkwürdig, weil nicht einmal Gott vorkommt. Nicht einmal. Und es spielt in Persien, im Exil, der Ort, wo Gott nicht existent war, wo das Haus Gottes nicht war, denn das Haus Gottes war zerstört in Jerusalem. Es spielt in einer Zeit, die 100 Jahre nach dem Exil, vielleicht eine kleine Erinnerung, wir hatten bei Nowruz, beim persischen Neujahrsfest, haben wir über einen großartigen persischen König gesprochen, König, gesalbt vom Heiligen Geist. Er war befähigt vom Geist Gottes, die Babylonier zu besiegen, Nebukadnezar und Kyrosch durch den Heiligen Geist zusammen mit den Medern. Ne? Wo sind unsere Kurden? Geben wir doch mal unseren Persern und Kurden mal einen Applaus. Rosh Bash. Mit den Persern und Kurden haben sie die Babylonier besiegt und Kyrosch durch den Heiligen Geist, das haben wir alles in der Bibel, sagt, baut den Tempel wieder auf. So, das war also, das babylonische Exil war ungefähr 600 vor Christus, dann 70-jährige Gefangenschaft in Babylon, also im heutigen Persien. Und dann, wir erinnern uns, Ezra, Nehemia gingen aufgrund von Kyrosch und bauten den Tempel wieder auf. Aber ein großer Teil der Juden blieb im Land der Gottlosigkeit, der Gottesferne. Gott kommt nicht einmal vor in diesem Buch. Im Buch Esther haben wir vier Protagonisten, vier Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können. Das ist einmal der zweite Nachfolger von König Kyrosch ist Ahasverosch. Oder wir Deutschen sagen Xerxes, der Große. Er war damals Trump hoch drei. Ne? Er war der Herrscher der ganzen Welt, wohnte in Persien in der Burg Susa. Die Burg Susa, das können euch Perser erklären, das war der größte Palast der ganzen damaligen Welt. Ein ganzes Tal wurde eingeebnet, Berge wurden eingeebnet, um diesen riesigen Palast für Ahasverosch zu bauen. Und Ahasverosch, er war ein Egomane, sagt man in Deutschland. Er war absolut selbstverliebt. Im dritten Jahr seiner Herrschaft hat er eine Party gefeiert und er hat seine Größe, seine Herrlichkeit gefeiert, seine Herrschaft von Palästin bis nach Israel war sein Reich und er hat alle feiern lassen. Ahasverosch ist der Größte. Ne? Make Persia great again. Ne? Und macht Ahasverosch vor allen Dingen groß. Und er hat 187 Tage gefeiert mit ganz viel Alkohol. Ne? Heute nennt man das, er war Alkoholiker. Nicht wahr? Und wir waren jetzt in der Synagoge und da, wie gesagt, haben ja unsere ICB-Mitglieder gesagt, wow, das ist der große Vorteil, dort floss viel Alkohol. Und so war das bei Ahasverosch auch. Und dann war er so besoffen, kann man wirklich sagen auf Deutsch, und so bekloppt, als er dann nicht mehr mit seinen großen Taten prahlen konnte, in seinem Suff hat er zu seiner Frau gesagt, komm und mach Striptease vor all den besoffenen Offizieren und Staatsleuten und alle sollten neidisch werden, was für eine tolle Frau sie hatte. Und die Frau hat zurückgesimst per WhatsApp, nein, danke, du Idiot, werd erstmal nüchtern, nicht wahr? Das war noch eine echte Frau, ne? Beste Antwort einer Frau, nein, du Idiot, nicht wahr? Und Ahasverosch war so cholerisch, ne? Alkohol und Zorn, Alkohol und Cholerik, das ist nah beieinander, deswegen Alkohol, ich bin immer kein Freund von Alkohol, aber wie gesagt, im ICB darf man ja auch Alkohol trinken, aber das gehört zusammen, ne? Alkohol und Cholerik und er hat dann, und das ist noch ein Merkmal von Ahasverosch, er hat sich dann beraten lassen von seinem Berater und die haben gesagt, pass mal auf, das ist sehr gefährlich, wenn eine Frau Nein sagt, dann sagen unsere Frauen auch Nein. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, wo Frauen gehorsam sind ihren Männern, und haben sie ihm gesagt, lass dich scheiden, weil sie Nein gesagt hat. Was für ein gottloser Mensch. Persien war ein Land fern von Gott. Gott kam nicht vor unter der Herrschaft eines gottlosen Egomanen, besessen von Alkohol, von Cholerik, Hass gegen Frauen, ein Spielball der Meinungen, des Einflusses von anderen. Und in diesem ganzen Durcheinander mit Striptease und Alkohol und Gottlosigkeit dieses Buches ist ein bisschen verwirrend, kommen auf einmal zwei jüdische Menschen, wie durch Zufall, das ist einmal Mordechai und seine Nichte Esther. Mordechai war ein Jude, aber er war integriert in dieses System von Ahasverosch. Er war ein hoher Minister, sehr erfolgreich und diente diesem gottlosen System. So ein bisschen schwer nachvollziehbar für uns, die wir ja auch Christen sein wollen, Nachfolger Jesu, aber wir leben in einer gottlosen Welt, ist so? Auch am Arbeitsplatz, da wird geflucht, da wird gelogen, da wird betrogen. Das ist für uns als Christen manchmal schwer zu handeln. So jemand war Mordechai. Er liebte Gott, er liebte Jerusalem, er liebte die Gegenwart Gottes, aber er lebte in einem gottlosen System und diente einem gottlosen Herrscher. Er hatte Esther gerettet, weil sie war in diesem ganzen Exil, sind ihre Kinder ermordet worden von diesem System, und hat sie aufgenommen als Waisenkind. Und als dann Ahasverosch einsam war, dann hat er Langeweile, keine Frau, nicht wahr? Und hat gesagt, ich will wieder heiraten. Und das war nicht so einfach, weil er wollte die Schönste. Aber klar, er war ja der Größte, Er war der Schönste, der Größte, der Kräftigste, die schönste Frau. Und dann hat er ein Jahr lang DSDS gemacht. Alle Jungfrauen von ganz Afghanistan bis nach Israel wurden gefahndet. Damals gab es ja keinen Internetplattform, da haben sie einen Minister gereist, um die schönste Jungfrau in ganz Persien zu ergattern. Und Esther war Teil von diesem DSDS. Und wie durch einen Zufall gewinnt sie diesen Wettbewerb. Ein bisschen Kuddelmuddel. Das ist eigentlich nicht die Vorzeigejüdin, wie man sie sich vorstellt. Eine Vorzeigejüdin würde niemals auf einen Schönheitswettbewerb gehen. Eine Vorzeigejüdin würde niemals einen Perser heiraten. Sorry, wenn ich das so sage, einen Nichten. Man heiratete nur einen gläubigen Juden. Der aber war Alkoholiker, Choleriker, geschieden. Keine wirkliche Vorzeigejüdin. Und dann Mordechai. Das ist der zweite Zufall, der ist wie so ein Zufall, diese ganze Geschichte ist wie so ein ganzes Durcheinander, das Buch Esther, ist so ein bisschen kompliziert zu lesen. Und Mordechai in diesem ganzen DSDS-Durcheinander hört, dass ein Komplott gegen diesen Ahasverosch, diesen Alkoholiker, da wollen zwei ihn töten, er hört das, beschützt diesen gottlosen König und lässt ihn warnen durch seine Nichte Esther. Die berichtet ihm das, und Ahasverosch wird das Leben gerettet durch Mordechai. Krass. Und dieses ganze Durcheinander führt uns zu der vierten Person. Das ist der böse Haman. Haman ist übrigens kein Perser. Haman ist der Sohn oder Enkel von König Agag. Wenn es hier Bibelstudenten gibt, Agag war ein Kinderschänder aus dem Alten Testament. Gott hatte damals Saul befohlen, diesen Kinderschänder, die haben also Kinder dem Teufel verbrannt, die haben Kinderopfer gebracht, und Gott hat gesagt, du sollst ihn töten, und er hat ihn nicht getötet, und das war ein Enkel oder Sohn von Agag, der böse Haman. Und Haman wurde sehr begünstigt von Ahasverosch, und immer wenn er durch die Gassen ging, haben sich alle verneigt vor ihm, außer einem. Wer hat sich nicht verneigt? Mordechai. Weil er hat gesagt, ich diene zwar dem König, aber Anbeten tue ich nur ein. Das ist der allmächtige Gott. Gebot Nummer eins. Gib keinen anderen Gott außer mir. Amen. Sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und der Haman, der kriegt fast einen cholerischen Anfall. Wieso kniet er nicht? Und dann findet er raus, weil Mordechai hat nicht offen sein Judentum gelebt. Das ist auch so eine kleine Minus bei Mordechai. Und findet raus, es ist ein Jude. Und erinnert sich an seinen Großvater Agag, der ja von König Saul umgebracht worden ist. Und sagt, ich will nicht nur Mordechai tot sehen, ich will die ganzen Juden tot sehen. Und das war, wo dann die ganze Geschichte sich kippt. Wo Mordechai sagt, wir müssen den Hass gegen die Juden stoppen, wir müssen das Volk der Juden retten, weil sie waren alle dem Tod überliefert. Und Haman geht zu Ahasverosh und sagt, da ist so einer, der hat mich geärgert, das ist der Mordechai. Ja, was hat er denn gemacht? Ja, der kniet nicht vor mir. Ja, der war wahrscheinlich wieder besoffen, ne? Ahasverosh, der wusste nicht, was er machen sollte. Was sollen wir denn machen? Ja, wir töten alle Juden. Aha, logisch, ne? Weil einer nicht kniet, töten wir alle Juden. Okay, und dann haben sie gewürfelt, und das heißt auf Hebräisch pur, dann haben sie, dass sie die Juden töten, das war keine Frage, das war kein Problem, aber das Datum, das war das Problem. Dann haben sie gewürfelt und am 13. Adar, das ist ein jüdisches Datum, sollten alle Juden sterben in Persien. Und Pur heißt auf Hebräisch Würfel und die Erlösung der Juden heißt Purim, Würfel. Das heißt, dieses Buch Esther ist wie ein Würfelspiel. Ja? Gott scheint nicht präsent, mein Leben ist ein Zufall und doch wirkt Gott in seiner scheinbaren Abwesenheit durch die Zufälle des Lebens. Gott ist gegenwärtig selbst in dem Chaos unseres Lebens. Das ist die Geschichte von Esther. Und Mordechai sagt zu seiner Nichte, geh hin zum König und rette das Volk der Juden. Und sie sagt, pass auf, du weißt genau, wie es hier läuft am Hof. Da durfte man nicht einfach zu seinem Mann, wenn man unangemeldet kam, verlor man seinen Kopf. Und dann sagt Mordechai, wenn du meinst, du bist in Sicherheit, weil das war auch so ein kleiner Minuspunkt bei ihr, sie hat sich ja nicht offenbart als Jüdin. Sie hat ihre Religion geheim gehalten. Ne? Das ist so wie bei dir auf der Arbeitsstelle. Ne? Letztens hat mir, glaube ich, jemand erzählt, Pastor Mario, ich war letztens im ICB, da war ein Arbeitskollege von mir. Und dann sagten wir, du auch hier? So zwei U-Boot-Christen, die dann so einmal auftauchen. Ne? Hallo, so war Esther auch. Die hat sich nicht offenbart. Und dann sagte Mordechai zu ihr, glaube nicht, dass du überlebst. Wenn du schweigst, wirst du und das Haus deines Vaters umkommen. Und Gott wird von einem anderen Ort Rettung bringen für das Volk der Juden. Und dann hat sie gesagt, betet und fastet für mich. Und dann hat sie gesagt, komme ich um, so komme ich um, ist zum König und hat das ganze Volk gerettet. Und statt dass die Juden getötet wurden, wurden Haman und alle Judenhasser getötet. Was für eine chaotische Geschichte. Ihr könnt sie gerne heute Nachmittag mal lesen. Diese Geschichte hat drei Lektionen. Das erste ist, was bedeutet das eigentlich, dass das auserwählte Volk, dass sie im Exil im Land der Gottesferne in Persien landete? Wir haben beim Norus schon beantwortet, Nehemia, übrigens auch im Exil, unter einem anderen persischen König, er wusste, was der Grund war. Nehemia 1, Vers 7 und 8 sagt er, sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnung, die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Nun, ich glaube, Die Juden hatten mit Gott so ein, wie soll man sagen, ein gespaltenes Verhältnis, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Sie wurden von Gott erwählt, die Träger seiner Herrlichkeit zu sein. Sie trugen diese Herrlichkeit in einer Kiste. Ihr kennt vielleicht, die Bibelstudenten unter uns kennen das. Es war das Zelt der Begegnung, das Zentrum war die Bundeslade und dort war das Wort Gottes. Und die Bibel sagt, dass das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das Wort Gottes kann dich verändern. Amen. Für alle Zeit. Amen. Die stärkste Kraft im Universum. Und Gott hatte die Juden erwählt, Träger seiner Herrlichkeit, Träger dieser größten Macht im Universum zu sein. Was für eine Auszeichnung. Aber Nehemiah hat erkannt, Gott, du hast Mose gesagt, wenn ihr nicht richtig mit dieser Kraft, die ich euch gegeben habe, umgeht, dann werdet ihr alle sterben. Einer, der nicht richtig vorbereitet war und in das Allerheiligste ging, der starb sofort. Nun, ich habe jetzt so eine kleine Analogie und es kann sein, dass manche mit mir jetzt böse sind, aber das ist das Schicksal eines Pastors. Dauernd sind irgendwelche Leute auf mich böse, aber das ist jetzt egal. Und manche werden jetzt sagen, boah, der Pastor hat wieder über Politik gepredigt, aber ich will das gar nicht. Ich will nur ein kleines Beispiel geben, damit ihr es besser verstehen. Wir feiern heute, was heißt wir feiern? Wir gedenken heute am 26.04. vor 40 Jahren Tschernobyl. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Was für eine Katastrophe. Was für ein Durcheinander. Was für ein Schrecken. Und seit Tschernobyl verteufeln alle die Atomkraft. Und bitte, ich will jetzt nicht falsch, ich will heute keine Diskussion über Atomkraft. Ich will nur, dass wir verstehen, was das Problem war. Das heißt, Atomkraft ist auch genauso zwiegespalten wie diese Bundeslade. Atomkraft, jetzt ja nicht mehr, aber vor 10, 20 Jahren hast du von Atomkraft profitiert, da ging dein Licht an. Ja, stell mal vor, dein Licht geht nicht mehr oder dein Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Was für eine Katastrophe. Und du hast profitiert von Atomkraft. Aber in Tschernobyl wurde offenbar, wow, diese Kraftquelle, von der wir jahrzehntelang profitiert haben, die ist todbringend, die ist todesgefährlich. Und genau das war das Problem mit der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, wenn sie in dein Leben kommt, sie kann dich heilen, Amen. Sie treibt Dämonen aus, Halleluja. Sie erneuert dein Leben, Gott macht alles neu. Aber diese Kraft Gottes, diese Herrlichkeit, sie ist noch gefährlicher als Atomkraft. Wenn du dich nicht an das Gesetz Gottes hältst, dann bringt sie Tod in dein Leben. Verstehst du diese Zwiegespaltenheit, die das jüdische Volk zu der Erwählung hatten? Und jetzt kommt's. Waren die Juden die Träger der Bundeslade der Herrlichkeit Gottes? Und dann kam das Exil. Die Bundeslade ging verloren, die Herrlichkeit ging verloren. Und sie verloren alles, was sie durch die Gottesgegenwart bekommen haben. Das verheißene Land war futsch. Tod und Verderben kam über sie. All ihren Reichtum, alles verloren. Und sie gingen nach Persien, nach Babylon, in das Land ohne Gott. Und auf einmal kommen die Propheten, Jeremia, und sagt, ich habe euch aber trotzdem nicht verlassen. Wow! Alles futsch, verheißene Land futsch, Gesundheit futsch, Sicherheit futsch, aber Gott hat uns nicht verlassen. Krass, Jeremia kommt zu den Exilanten, Jeremia 29,10. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, ich habe dir wieder das Wort Gottes, und euch an diesen Ort zurückbringen. Krass. Gottes Gericht ist gar nicht dafür, um uns zu vernichten. Gottes Gericht ist dafür, dass wir Buße tun, dass wir umkehren zu der Quelle des Lebens, zu unserem barmherzigen Gott. Amen. Aber jetzt, ihr sollt dann nicht im Sessel sitzen und 70 Jahre warten, sondern Jeremia 29,7 sagt, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Segen, in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Krass, das ist eine der Grunddenke der Juden. Ja, wir waren Träger der Herrlichkeit. Ja, wir haben Mist gebaut. Wir haben unser Tschernobyl erlebt. Wir löffeln jetzt die Suppe aus. Wir sind im Land ohne Gott in Babylon. Aber Gott hat uns nicht verlassen. Und wir sollen am Ort der Gottlosigkeit ein Licht sein. Wir sollen Salz und Licht sein. Merkt ihr was? Das ist übrigens parallel die Berufung der Christen. Ja, dass wir Licht sein sollen, auch an schwierigen Plätzen. Bist du gerade an einem Platz, wo viel geflucht wird, wo viel Gottlosigkeit ist? Herzlich willkommen. Vielleicht bist du genau am richtigen Platz. Du bist zwar im Land ohne Gott, aber du bist nicht ohne Gott, weil Gott ist mit dir, wo immer du hingehst. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Juden sollten Salz und Licht sein für die Nationen. Sie sollten ein Segen sein und gleichzeitig ein Ärgernis. Die Berufung Abrahams war ganz kurz zusammengefasst. 1. Mose 12, 1 bis 3. Da sagt Gott bei der Berufung Abraham, wer war Abraham? Abraham war ein Iraker aus Babylon, aus dem heutigen Bagdad. Und er sagt zu ihm, der ein Polytheist war, der viele Götter gebetet hat, und Gott sagt zu ihm, zu diesem gottlosen Iraker, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Krass. Das war die Berufung der Juden, nicht eine Berufung für eine Sekte. Ich gründe jetzt mal eine Sekte und wir sind alle unter uns und die Welt soll zur Hölle gehen. Nein, nein, du bist berufen, ein Segen zu sein für eine gottlose Welt. Das war die Inkarnation von Mordechai. Mordechai, er lebt in einem gottlosen System und rettet sogar diesen Alkoholiker, den alle hassen. Dieser Choleriker, der seine Frau in die Wüste geschickt hat und dann noch eine andere Frau heiraten will. Boah, wir hätten gesagt, der hat die Hölle verdient. Mordechai rettet ihm das Leben. Absolute Loyalität. Krass. Würdest du das für deinen Chef machen? Keine Hand, ich will keine Hand sehen. Es ist nur für dein Herz. Betest du für deinen Chef? Ja, den du hast. Und findest heraus, Gott hat dich gesandt zum Licht für deine gottlosen Arbeitskollegen oder Chefs. Und das ist die Berufung Israels. Das Heil kommt aus den Juden. Das habe nicht ich gesagt, das hat Jesus gesagt. In Johannes Evangelium 4, Vers 22. Es gibt mindestens drei Dinge, wofür wir für die Juden dankbar sein können. Schau mal, falls du deine Bibel mitgebracht hast, herzlichen Glückwunsch, ist ein jüdisches Buch. Amen. Unser Retter, Jesus Christus, ist immer noch Jude, als Jude geboren, als Jude gestorben. Wir sind dankbar, gerade als Deutsche, für den Input des jüdischen Volkes in Europa. Viele berühmte Wissenschaftler, Künstler, Literaten, Leute aus der Bildung, die unser Land bereichert haben. Sie waren ein Segen, ein Ärgernis. Seit Salz und seid das Licht der Erde. Hast du mal überlegt, wie lange wir den Kühlschrank haben? Du kannst gar nicht mehr ohne Kühlschrank leben, nicht? Deine Großväter haben Kühlschrank nicht mal buchstabieren können. Wussten gar nicht, was im Kühlschrank ist. Die hatten keinen Kühlschrank, die hatten Salz. Die haben das Fleisch, damit das Fleisch nicht verrottete, haben die gesalzen. Das bewahrte sie bewahrte das Fleisch für ein paar Tage, dass es nicht verrottete, dass es nicht verschimmelte. Salz ist ein Segen, weil es Dinge konserviert, weil es Dinge beschützt. Aber wenn du dich verarztest mit Salz, das brennt wie die Pest. Das tut weh. Wir sind dankbar für Licht. Wir sind, haben wieder unsere Scheinwerfer. Amen. Danke für Herrn Gusev. Amen. Der hat das viele Tage gesessen und das repariert. Aber wenn deine Wohnung dreckig ist, oder letztens scheint so schön die Sonne auf unsere Scheiben, ne, und der Pastor Mario hat die noch nicht, immer noch nicht sauber gemacht, ne, immer noch nicht geputzt. Boah, die sind aber super, super dreckig. Ne? Wenn Gottes Licht, wenn das Salz Gottes in dein Leben kommt, ist es unangenehm. Dann bist du ein Ärgernis. Und als Haman sah, dass Mordechai sich nicht verneigte, da wurde er konfrontiert mit diesem Brennen von dem Salz in der Wunde. Dann wurde er auf einmal, sein Licht, sein Herz wurde erleuchtet. Was bist du für ein Egomane? Was bist du für ein Selbstanbeter? Alle Ehre gehört Gott allein. Und in Mordechai war das Wort Gottes inkarniert. Und er ärgerte sich über diesen Mann. Und er ärgerte sich nicht nur über Mordechai. Alle Juden mussten sterben. Warum? Weil sie Träger, Tschernobyl lässt grüßen, weil sie Träger des Wortes Gottes waren. Das heißt, der Hass, den Haman hatte, war nicht gegen Mordechai, war nicht gegen die Juden. Er war gegen den Gott des Wortes des Herrn. Er wurde konfrontiert. Das heißt also, eigentlich war dieser Konflikt kein politischer Konflikt, kein Rassenkonflikt. Es war ein Showdown in der geistlichen Welt. Mordechai, die Inkarnation von Gottes Wort, und Haman, die Inkarnation von seinem Großvater Agag. Und, Bibelkenner wissen, Agag ist der Nachfahre von Esau. Das heißt, Mordechai und Haman waren sogar verwandt. Ihr Urgroßvater war Isaac. Kennt ihr noch die Geschichte von Esau und Jakob? Kennt ihr die noch? Esau war eigentlich der Erstgeborene, aber er verachtete Gott. Und Jakob war eigentlich der Zweitgeborene, kam ja 5 Sekunden später. Kennt ihr noch die Geschichte? Und er wollte so gerne den Segen Gottes haben, hat sogar dafür gelogen. Krasse Geschichte. Wir sehen, hier ist eine Konfrontation. Und mein letzter Punkt, und dann bin ich fertig. Warum will Gott ein Volk, das fehlerhaft ist? Einmal im Jahr stellen wir uns der schwierigsten Frage, warum beten wir eigentlich, die meisten sollen, also wenn Ludmilla hier ist, dann kriegen wir immer eine Rückmeldung, heute habt ihr nicht für Israel gebetet. Und die sagt das nicht so freundlich, die sagt das so richtig deutsch. Ne? Also wenn Deutsche ein Feedback geben, die schlagen dir vor die Brust, da kannst du nicht mehr atmen. Ne? Und so Ludmilla, heute habt ihr nicht für Israel gebetet. Aber die meisten Sonntage beten wir für Israel. Warum beten wir für ein Volk, die Fehler haben? Pastor Mario, ist das hier eine politische Veranstaltung für Benjamin Netanyahu? Ist das hier eine politische Veranstaltung für die IDF? Nein. Fahr mal mit mir nächstes Jahr nach Israel. Da siehst du Hunderttausende demonstrieren gegen Netanyahu. Wäre in keinem arabischen Land denkbar. Viele sind gegen Netanyahu. Nein, dies ist keine politische Veranstaltung. Wir wissen sehr wohl, dass Juden Fehler machen. Ja? Zum Beispiel letztens war ganz groß in den Medien, da hatte ein IDF-Soldat eine Jesus-Statue mit dem Hammer runtergeschlagen vom Kreuz. Wow, die Juden! Ja, mit dem Unterschied, der sitzt jetzt im Gefängnis und die IDF hat den Jesus da wieder drangehangen. Ja, das ist der Unterschied. Unser Partnerpastor in Soweda in Syrien, der umgebracht worden ist von Daesh, der hat jetzt einen Orden von Al-Jolani. Das ist der Unterschied. Aber jetzt will ich nicht diesen Weg beschreiten, sondern ich will kommen Warum segnet Gott ein fehlerhaftes Volk? 5. Mose 7, 6 bis 9. Da steht die Begründung. Nicht, weil ihr mehr wäret, hat sich der Herr euch zugeneigt, sondern wegen seiner Liebe und dem Eid, den er den Vätern geschworen hat. Er ist der treue Gott, der El Ne'eman, der seinen Bund auf 1000 Generationen. Wow! Jeder, der sagt, besser als alle anderen Nationen, der sagt nicht das, was Gottes Wort sagt. Nein, Israel ist gar nicht besser als alle anderen Nationen. Lies mal die Bibel. Mein Schwiegervater, der hat sich ja bekehrt durch seine Frau, durch Erna. Ich weiß nicht, wer noch Erna kennt. Erna war ja die, die sich zum ersten bekehrt hat. Nicht? Schwester Ruth ist hier. Schwester Ruth ist ein Jahr länger in der Gemeinde als ich hier. Können Sie alle fragen über meine Fehler. Die weiß alle meine Fehler. Schwester Ruth hier vorne, kannst du dich kurz melden? Alle Telefonnummern. Und meine Schwiegermutter, die war die Erste. Und George war noch nicht gläubig. Der hat sich geärgert, dass seine Frau gläubig ist. Und dann hat er heimlich, wenn die, seine Frau in der Bibelstunde war, hat er heimlich die Bibel gelesen. Hat er aber nicht verraten, dass er die Bibel liest. Und dann hat er gelesen von David. Der hat die Ehe gebrochen, der hat sogar den Mann umbringen lassen. Und dann, wenn sie von der Bibelstunde kam, sagt: Ich habe dein Buch gelesen, der David war viel schlimmer als ich. Ja, das ist die Wahrheit. Gott segnet das jüdische Volk nicht, weil sie besser werden, sondern trotzdem sie Fehler haben. Und auf einmal klickt es bei uns und wir erkennen, hier ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist, wie Gott auch über mich handelt. Er hat mich nicht erwählt, weil ich so ein toller Mensch bin oder weil ich besser bin als andere, sondern um seiner Gnade willen, nicht wegen meiner Werke, Römer 3, 23, sondern um seiner Gnade willen hat er uns erlöst. Amen. Und das Zweite ist, Mordechais Plan zur Rettung der Juden. Mordechais Plan war menschlich Idiotie. Er legt das Schicksal eines ganzen Volkes in die Hand einer Frau. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, liebe Schwestern, aber ich rede jetzt mal als jemand, der in der damaligen Zeit lebt. Frauen waren damals nichts wert. Und hier ist jemand, der sagt, das ganze Schicksal eines ganzen Volkes lege ich in die Hand einer schwachen Frau. Aber er war jemand, der die Bibel kannte. Mordechai wusste, 1. Mose 3, 15, die Verheißung an Eva, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir, der Schlange, den Kopf zermalmen, du wirst ihm in die Verse zermalmen. Hier ist die Prophetie auf den ersten Seiten der Bibel. Der Retter vor der Macht des Satans kommt von einer Frau. Krass. Jesaja 7, 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott ist mit uns, geboren von einer schwachen Frau. Krass. Mordechai wusste, was Gottes Wort sagt. Gottes Rettung kommt durch schwache Menschen. Und wer war Esther? Allein die Namen verraten etwas von ihrer, wie soll ich sagen, zwiegespaltenen Persönlichkeit. Sie waren völlig verliebt in den Gott Israel, aber sie waren noch völlig Teil ihrer Kultur. Esther ist zwar hebräisch, aber ist die Ableitung von dem Gott des Ahasveros von Astaroth, die Fruchtbarkeitskönigin, die Fruchtbarkeitsgöttin. Mordechai ist auch hebräisch, aber ist eine Ableitung von Marduk, ist auch ein Gott der damaligen Religion von Ahasveros. Das heißt, sie waren identifiziert mit ihrer Kultur und haben ihre Identität als Juden verschwiegen. Warum? Weil sie wollten am Leben bleiben, sie wollten nicht umkommen. Gott erwählt eine Retterin, die schwach ist und die nicht so 100% lebt, oder? Ist nicht so die 100%ige Vorzeigejüdin, oder? Wir waren jetzt gerade in der Synagoge, der Rabbi hieß auch Rebbe Mordechai, ne? Und dann habe ich ihn über Esther, der hat aber sehr gut von Esther gesprochen. Aber ich lese nur, was da hier steht. Sie war nicht hundertprozentig. Warum, das ist meine Frage jetzt an dich, warum erwählt Gott schwache Menschen? Und dann ist dieses wunderbare Kapitel, ich glaube, es ist Kapitel 4, Esther 4. Esther wollte nicht. Sie wollte im safe room bleiben. Sie wollte sich nicht outen. Sie wollte nicht aufs Spiel setzen. So, das ist, bin ich, das bist du. Wir wollen nicht unser Leben riskieren für andere. Und dann sagt Mordechai zu ihr, wenn du schweigst, dann wird Gott von einem anderen Ort her, und das Hebräische heißt hier Makom, der Ort Makom kommt nochmal vor in 1. Mose 22, 9, wo Abraham mit seinem Sohn Isaak, er sollte ihn opfern, auf dem Berg Moria. Ihr kennt die Geschichte. Und der Sohn trägt das Feuer und er trägt das Holz und er sagt, Papa, wo ist das Lamm? Wo ist das Opfer? Und Abraham sagt zu seinem Sohn, der Herr wird sich ein Opfer auserwählen. Und dann heißt es im Vers 22, und er ging an den Makom, an den Ort, den der Herr ihm zeigte. Wenn ich mit euch nächstes Jahr nach Jerusalem fahre, zeige ich euch den Ort. Weißt du, was der Ort ist? Nicht weit davon stand das Kreuz von Jesus. Das Opfer, das Gott gegeben hat. Jesus Christus. Wir sehen in Esther, dieser schwachen Persönlichkeit, einen kleinen Schein auf Jesus. Denn sie sagte, komme ich um? So komme ich um. Sie hat ihr Leben nicht aufs Spiel gesetzt, weil sie musste. Das sagt Jesus in Johannes 10, Vers 1. Er sagte, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es nicht, weil ich gezwungen werde. Ich gebe mein Leben von mir aus und werde mein Leben auch wieder zurücknehmen. In Esser sehen wir das Herz von Jesus Christus, in Schwachheit. Nicht als Trump kam er mit Raketen und Tomahawk, sondern in Schwachheit gab er sein Leben und rettete die ganze Welt. Esther ist die Inkarnation der Liebe Christi. Fehlerhaft, schwach und doch war die Kraft Gottes in ihr. Und in Hebräer 13 lesen wir, außerhalb, vor den Toren der Stadt. Und vielleicht kann Bruder Pascal schon mal nach vorne kommen. Außerhalb, vor den Toren der Stadt, da hat Jesus die Schande getragen für uns alle. Deshalb, sagt er, deshalb lasst uns alle mit ihm hinausgehen zum Ort der Schande und lasst uns mit ihm leiden, denn auch wir sind Träger seiner Rettung. Amen. Bonhoeffer hat gesagt, er war einer der wenigen Pastoren, die sich für die Juden eingesetzt haben. Alle anderen haben geschwiegen. Aber Bonhoeffer hat gesagt, wer gregorianisch singen will, der muss auch für die Juden schreien, als die Juden schon deportiert wurden. Und Dietrich Bonhoeffer ist kurz vor Kriegsende ist er in Tegel ist er erhängt worden, weil er nicht geschwiegen hat. Ich möchte, dass wir unsere Augen schließen. Und bevor ich das sage, was mir einfach auf meinem Herzen ist für heute, möchte ich dich fragen. Vielleicht bist du neu hier, vielleicht bist du das erste Mal und vielleicht sagst du, mir geht es genauso wie in diesem Buch Esther. Ich kann Gott nicht erkennen in diesem ganzen Durcheinander. Mein Leben ist auch ein Purim, ein Würfelspiel. Ich fühle mich als Spielball der Zufälle. Bin ich überhaupt von Gott geliebt? Ich bin in einem einzigen Chaos. Aber Esther hat eine Botschaft. Selbst wenn wir den Sinn nicht erkennen können, in unserem ganzen Chaos, in unserem ganzen Durcheinander und das ganze Durcheinander, was im Moment in der Welt passiert, mit all den Kriegen, Gott ist trotzdem gegenwärtig. Und Gott führt uns selbst in diesem ganzen Tuhubabu, in dem ganzen Durcheinander unseres Lebens, können wir Gott finden. Es gab mal einen Pastor, der hat gesagt, Gott ist nur ein Gebet entfernt. Und ich möchte dich heute einladen, mitten in deiner Hoffnungslosigkeit, in deiner Verzweiflung, Jesus in dein Herz einzuladen. Wir haben das heute gelernt. Gott liebt dich nicht, weil du so toll bist, sondern Gott liebt dich trotz aller Fehler. Wenn du diesen Gott heute kennenlernen möchtest, dann möchte ich, während alle unsere Augen geschlossen bleiben, dass du deine Hände öffnest an deinem Platz und sagst, hier bin ich, Herr. Ich kann dich nicht erkennen in dem Chaos meines Lebens. Ich kann dich nicht erkennen in dem Chaos, im Würfelspiel dieser Welt. Aber wenn du